Als ich mir darüber Gedanken gemacht hatte, was heute so das Thema sein sollte, da habe ich so darüber gebetet und mir war irgendwie so, dass der Herr mir sagte, der Jona ist heute der Mann, über den es heute gehen sollte. Und da dachte ich, ja, das passte eigentlich auch ganz gut, weil morgen fahre ich mit meinem Gartennachbar nach Holland, nach Scheveningen zum Makrelenangeln. Wir fahren ganz früh heute oder nächste Nacht los um 3 Uhr und dann geht es auf den Kutter. Hier der Waldemar Wüderer, der fährt auch mit, der fährt zwar nicht mit auf dem Schiff, aber der geht dann da ein bisschen gucken und hält Ausschau, ob wir auch wiederkommen. Und genau. Und so dachte ich, passt das ja ganz gut, weil ja der Jona auch auf dieses Schiff gegangen ist. Und habe ich gedacht, Mensch, ist ja irgendwie klasse. Ja, und so bin ich eigentlich zu diesem Thema gekommen. Und ich möchte zu Beginn ein paar Verse uns lesen aus dem Buch Jona. Eigentlich würde ich das ja ganz lesen, aber die 4 Kapitel sind doch vielleicht ein bisschen zu viel. Aber wer möchte, kann das ja vielleicht heute zu Hause tun. Ich lese aus dem Buch Jona. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Aber Jona machte sich auf und wollte vor den Herrn nach Tarsis fliehen, kam hinauf nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, warfen Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinuntergestiegen in das Schiff und lag und schlief. Und einer sprach zum anderen, komm, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie es der Herr gesagt hatte. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in der Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Soweit einige Verse aus dem Buch Jona. Viele von uns haben diese Geschichte ja immer schon gehört. Angefangen hat das ja schon in der Sonntagsschule. Die Jona-Geschichte eignet sich ja wunderbar auch für die Kinderarbeit. Und ja, das haben wir alles schon gehört. Und doch denke ich, dass Gott uns auch hier etwas zu sagen hat. Es geht nämlich mir heute Morgen darum, einmal die Gnade Gottes, die wir hier auch in unserem Buch, in diesem Buch Jona sehen, dass wir uns damit heute Morgen beschäftigen wollen, mit der Gnade Gottes. Aber zunächst möchte ich einmal sagen, dass diese Geschichte aus dem Buch Jona wirklich so gewesen ist. Viele sagen ja, ja, das ist ja auch nur so wie ein Märchen oder so wie bei Rotkäppchen, was der böse Wolf so verschluckt hat, ne? Und dann kam ja der Jäger und schnitt den Wolf dann auf und holt das Rotkäppchen wieder raus. Manche Leute sagen, so diese Geschichten in der Bibel, das müssen wir auch so sehen. Das stimmt aber nicht Und meines Erachtens und nach meiner Erfahrung her sind die Sachen, die im Wort Gottes stehen, wahr. Und das ist so passiert. Und wer daran zweifelt, dass dieser große Fisch gekommen ist und den Jona verschluckt hat und dass er da 3 Tage in dem Fisch war, wie will der dann glauben, dass beim Auszug von Israel aus Ägypten sich das Meer geteilt hat? Ein ganzes Meer hatte sich geteilt, das ganze Volk ist da durchgezogen. Und hinterher ist das Meer wieder zusammengeklappt. Oder wer kann dann glauben, dass der Herr Jesus über den Wasser gegangen ist? Das ist auch eigentlich unmöglich. Wie kann das gehen? Und so ist die Bibel voll mit Dingen. Zum Beispiel ist mal einmal die Sonne stehen geblieben, 1 Stunde. Kein Mensch kann das machen, dass die Sonne stehen bleibt. Aber die Sonne ist stehen geblieben, weil Gott das kann. Und Gott kann alle diese Dinge tun. Er hat diese Welt geschaffen und wir dürfen darauf vertrauen und an das Wort Gottes glauben und Gott glauben, denn er ist der Schöpfer dieser Welt. Und er kann auch so einen Fisch machen, der so einen Menschen verschlucken kann. Und ich hatte bei der Vorbereitung hatte ich gesehen, dass das auch wirklich schon mal hinterher wieder passiert ist. Da war ein Taucher in Südafrika, da kommen immer die Sardinen, Schwärme da und dann kommen viele andere große Fische und Haie auch und auch Wale und die fangen diese Sardinen, diese riesigen Sardinenschwärme. Und da war ein Taucher, ein Forscher, der ist da rumgeschwommen und tatsächlich in dem Moment, wo er da rumgeschwommen ist, ist von unten herauf ein Wal und hat das Maul aufgemacht und da war der Taucher in dem Wal. Könnt ihr im Internet sehen, ein Deutscher ist das gewesen und ist wirklich in dem Maul von diesem Riesenwal drin gewesen und der hat dann gesagt, ja, er hätte dann nochmal richtig tief Luft geholt und dann ist der Wal wieder runter und hat ihn aber ausgespuckt. Und dieser Wal, der hätte ihn nicht verschlingen können, weil er einen zu kleinen Schlund hatte, aber das ist möglich. Es gibt ja auch so Pottwale, die können, da hat man in so einem Pottwal einen lebendigen Tintenfisch von so 10 Meter Länge, also so einen Riesentintenfisch gefunden und er lebte noch. Man hat den Pottwal, haben die gefangen und an das Schiff gezogen und hat den aufgeschnitten und da war tatsächlich dieser 10 Meter große Tintenfisch noch drin und er lebte. Warum sollte das nicht gehen, dass in einem Wal so ein Mensch da Platz drin hat und dann da so mit ist? Und wenn Gott das sagt, dass das so ist, dann wird das auch so passieren. Also das möchte ich erstmal vorausschieben. So. Also für mich ist das wirklich hier nicht nur eine Kindergeschichte aus der Sonntagsschule oder ein Märchen, sondern wir haben es hier mit einem Tatsachenbericht zu tun. So, und nun habe ich festgestellt, dass kaum jemand die Gnade Gottes in dieser kurzen Zeit so erfahren hat, wie dieser Mann Jona aus diesem kleinen Dorf in Gad Hefer in Galiläa. Da kam er nämlich her. Er war ein Prophet und Gott gebrauchte diesen Jona, weil er eine Botschaft hatte. Er hatte eine Botschaft, den Menschen in Ninive das Gericht anzukündigen. Ja, es gibt Gericht Gottes. Es gibt Gericht Gottes und es gibt auch Gericht Gottes in unseren Tagen. Und wenn wir manchmal uns fragen, warum die wirtschaftliche Situation in Deutschland jetzt vielleicht schlechter wird und warum hier alles drunter und drüber läuft, sollten wir uns auch vielleicht mal fragen, ob das nicht daran liegt, weil die Menschen in Europa, in Deutschland, sich nicht mehr auf Gott verlassen. Jedenfalls hat dieser Prophet Jona den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen. Und Ninive war eine ganz, ganz große und bedeutende Stadt in der damaligen Zeit. Wir haben gehört, 3 Tagesreisen. Man brauchte 3 Tage, um durch diese Stadt durchzukommen. Und in einer Stelle heißt es, dass dort 120.000 Menschen in dieser Stadt gelebt haben. Jedenfalls, der Jona bekam von Gott den Auftrag, zu dieser Stadt hinzugehen und Gericht anzukündigen. Ich denke, dieser Jona, der hatte immer schon auch von seinen Eltern bestimmt die ganzen Geschichten erzählt bekommen, die Israel mit Gott erlebt hatte. Er kam nämlich aus Galiläa, das ist ja in Israel, und er hat von seinen Eltern bestimmt die ganzen Geschichten gehört, die Gott alle so mit Israel getan hat, und die Gnade, die und Barmherzigkeit, die dieses Volk auch so erfahren hat. Und da hat er bestimmt die ganzen Geschichten gehört. Aber ich denke, vielleicht war es auch bei Jona so, dass er gedacht hatte, dass diese Gnade Gottes auch so an ein bestimmtes Maß gebunden sei. Er ging vielleicht davon aus, dass jeder Mensch so ein bestimmtes Maß an Gnade hat. Aber wenn dieses Maß dann voll ist, dann ist es endgültig aus. Jona stellte sich Gott wie so ein Schiedsrichter vor beim Fußballspiel, und wenn er zu viel Fouls gemacht hat, dann kriegt er die gelbe Karte, dann die rote Karte, und dann fliegt der Spieler vom Platz oder kriegt Spielverbot. Und vielleicht hat sich Jona Gott so vorgestellt. Und Gottes Gnade war für Jona vielleicht an Leistung gebunden, die er tut. Er ging davon aus, dass Gott gnädig ist, wenn er auf der anderen Seite für diese Gnade auch etwas tut. Jona stellte sich Gott vor wie ein Chef, der seinen Angestellten auf die Schulter klopft, wenn er so gute Arbeit gemacht hat. Aber wenn die Arbeit schlecht war und wenn das nicht richtig gut gelaufen ist, so dass dieser Chef die Leute rausschmeißt. So hatte vielleicht Jona auch gedacht, dass Gott so ist. Und er hatte gedacht, bevor der Rausschmiss kommt, kündige ich lieber selber. Gnade Gottes war für Jona auch an bestimmte Bereiche gebunden. Jona sah einen Bereich in seinem Leben, in dem er von der Gnade Gottes abhängig wusste. Ein Bereich, in dem er der Gnade nicht bedurfte. Jona stellte sich so wie ein, ja, Gott wie einen Lehrer vor. Und in der Schulzeit, wenn die Kinder in der Schule sind, der sagt, wo es lang geht, der Lehrer. Aber dachte Jona, jetzt mache ich erstmal Ferien. Und wenn ich in Ferien bin, und die Kinder wissen das, wenn sie in Ferien sind, hat der Lehrer nichts zu sagen. Es sind nämlich Ferien. Und so hatte Jona sich das auch gedacht, jetzt mache ich mal Ferien von dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich will nämlich nicht nach Ninive. Und er hat gesagt, ich mache mal Urlaub von Gott. Tarsis in Spanien mit den weiten Sandstränden ist ein idealer Urlaubsort. Und so kam er nach Jaffo in diese Stadt, in diese Hafenstadt gelegen. Und da gammelte er so rum, bis er ein geeignetes Schiff gefunden hat, was ihn mitnimmt nach Tarsis in Spanien. Und interessanterweise ist, so können wir davon auch lernen, wie Gott dem Jona nachgegangen ist. Wir können lernen, so wie Jona die Gnade Gottes erlebt hat. Was heißt es für uns, einen gnädigen Gott zu haben? Und ich denke, dass es gut ist, wenn wir jetzt zusammen mal mit Jona in die Schulbank Gottes kommen und uns auf die Schulbank Gottes setzen und lernen, was Gnade ist. Heute Morgen geht es um Gottes Gnade an sich. Und mein Zettel hat sich hier verdreht. Also zuerst wollen wir einmal uns die Eigenschaften der Gnade Gottes und dann uns die Auswirkungen der Gnade Gottes anschauen. Also der erste Punkt ist das Wesen der Gnade Gottes. Also zumindest im Kopf war es für Jona ganz klar. Er wusste und er sagte, ich wusste, dass du gnädig, barmherzig und langmütig von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Das sagt er nämlich im Kapitel 4 zu Gott. Jona erkennt Gott als einen gnädigen Gott an. Er sagt, ich wusste, dass du gnädig bist, barmherzig, langmütig, von großer Güte. Und bei dieser Beschreibung, da habe ich so gedacht, da sehe ich doch den Herrn Jesus. Den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch wurde, um Menschen zu dienen, der ja alles ihnen gab und alles, sogar sein Leben für die Menschen geopfert hat. Das ist der Gott der Gnade, der Gott, der sich für die Menschen hingibt. An Jesus sehen wir, Gott gibt sich ganz hin. Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur, er ist Liebe. Gott ist die Liebe selber. Er selbst kann lieben und er ist die Liebe. Das ist sein Wesen, das ist Gottes Wesen. Und in seiner Liebe beugt er sich Menschen zu und schaut uns an. Er schaut uns an und öffnet seine Hände. Gnade ist nichts anderes als zugewandte und angewandte Liebe. Gnade ist portionierte Liebe. Und daher schreibt der Johannes auch voller Dankbarkeit in Johannes 1, Vers 16, können wir das nachlesen. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Also Jona hat das gewusst. Gott ist ein gnädiger Gott. Er hat es gewusst. Er ist gnädig und barmherzig und langmütig von großer Güte. Die erste Eigenschaft der Gnade Gottes ist die Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig. Ja, er hat ein Herz für uns Menschen und er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, weil er nicht will, dass einer verloren geht. Und wir müssen nicht verloren gehen. Wir können zu Jesus Christus kommen und ihn annehmen in unserem Herzen und wir können erleben, wie Gott in uns lebt, ja, durch seinen Heiligen Geist. Die zweite Eigenschaft, die Jona hier feststellt, ist, dass Gott voller Langmut ist. Gottes Gnade besteht in seiner unendlichen Geduld. Gott geht uns nach. Er hält uns aus. Er trägt uns und er trägt uns. Er lässt sich nicht reizen und wird nicht gleich zornig. Und die dritte Eigenschaft der Gnade Gottes ist die Güte. Gott ist gütig. Die Güte Gottes hängt ja mit seiner Bundestreue zusammen. Er ist gütig, weil er sich verpflichtet hat, gütig zu sein. Seitdem Jesus für unsere Sünden am Kreuz starb, ist Gott doch gut zu uns und gütig und hält seine Treue. Auch wenn wir ihm manchmal, so wie Jona hier in unserer Geschichte, aus dem Ruder laufen und weglaufen wollen. Aber der Herr ist treu. Er hält seine Bundestreue zu uns in diesem neuen Bund, den er durch Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Er hält an dem Bund seiner Gnade fest. Von seiner Seite aus ist der Vertrag, den Gott mit uns geschlossen hat, nicht kündbar. Er spricht zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, so ist es. Wir Menschen laufen ja oft vor Gott weg. Wir wollen Dinge tun, so wie wir es haben wollen und nicht wie Gott es haben will. Ich habe manchmal auch in meinem Leben das so erlebt, dass ich gedacht habe, ja, ich bin hier bestimmt nicht auf den Wegen, wie Gott es haben will. Aber Gott hat mich doch immer wieder zurückgezogen und mich wieder zurückgeholt. Und ich durfte seine Vergebung auch in meinem Leben so erfahren. Und die vierte Eigenschaft der Gnade Gottes ist die Vergebung. Gott lässt sich des Übels gereuen. Das Übel über die gottlose Stadt Ninive ist ja eigentlich beschlossene Sache gewesen, als Gott dem Jona den Auftrag gegeben hat, das Gericht über diese Stadt anzukündigen. Aber er lässt sich gereuen, diese Stadt, die so übel war, so gottlos war, das war beschlossene Sache. Ninive soll untergehen. Die Sündhaftigkeit dieser Stadt, die schrie ja zum Himmel. Die Gebote Gottes werden mit Füßen getreten. Es gibt Habgier, Korruption, Lüge, Unterdrückung, Unzucht, Ehebruch, Spiritismus, Okkultismus, Mord und Totschlag. All das war in dieser Stadt Ninive. Und dann, Jona wurde hingeschickt, um Gericht das anzukündigen. 40 Tage lang hatten die Bürger Zeit, Buße zu tun. Aber dann bricht nach der Predigt von dem Jona, und Jona hat ja gar nicht viel gesagt, er hat ja nur angekündigt, so Leute, in 40 Tagen wird diese Stadt untergehen. Und dann bereuen die Einwohner Ninives ihre Sünden und kehren um. Sie bitten Gott um Vergebung ihrer Sünden und wollen noch einmal von vorne anfangen. Die Menschen in Ninive empfinden Reue und Gott empfindet ebenfalls Reue. Es gereut ihm des Übels, das er über die Stadt geplant hatte, und Gott zieht seine himmlischen Streitkräfte zurück, mit denen er diese Stadt vernichten wollte. Er lässt Gnade vor Richter gehen. Ich habe so bei mir gedacht, das ist doch auch etwas, was wir in unserer Zeit brauchen. Es läuft doch auch vieles verkehrt. Und wir merken doch, dass vieles in unserem Land auch nicht richtig läuft. Auch vieles, was an Schuld und Sünde da ist. Und dass die Menschen ohne Gott leben wollen. Und ich denke, das wäre doch klasse, wenn in diesem Land auch so ein Aufbruch wäre, so ein Umkehr wäre. Und dass die Menschen sich bekehren und von ihren bösen Wegen abkehren und zu Gott finden, zu Jesus finden. Und so sind wir auch beauftragt, immer wieder da, wo wir gerade sind und wo wir gerade stehen, dass wir davon weitererzählen. Ich finde das interessant, dass Gott hier auch den Jona persönlich mit Namen ja kennt, er hat einen Namen, man weiß, wo er herkommt, und er wird ganz speziell für diesen Auftrag gebraucht. Jona hat den Auftrag, diese Stadt zu Buße umzuleiten oder das Gericht wenigstens anzukündigen. Und so haben wir auch einen Auftrag in unserer Umgebung, da wo wir leben, unter den Arbeitskollegen oder unter unseren Familien. Das kann kein anderer. Ich weiß nicht, wie das damals war bei Jona, ob er der einzigste Prophet da in dem Land war oder ob es noch mehrere Propheten waren. Aber Jonas Aufgabe war gewesen, das Gericht anzukündigen. Ich weiß nicht, wo unsere Aufgaben sind. Gott wird uns das zeigen. Und ich möchte uns dafür auch ermutigen, das zu tun. Nicht wegzulaufen wie Jona auf das Schiff, sondern immer wieder uns von Gott zeigen lassen, wo wir gebraucht werden. Auch in der Gemeinde zum Beispiel, in der Mitarbeit in der Gemeinde. Arbeit ist genug. An einer Stelle sagte mal, da lesen wir im Neuen Testament, sagte der Herr Jesus, dass die Ernte so groß ist, aber wo sind die Arbeiter? Die Ernte muss eingeholt werden, aber es sind keine Arbeiter. Wir erleben das ja jetzt, die Mähdrescher fahren jetzt überall rum. Jetzt stellt euch mal vor, das Korn ist reif, der Weizen muss gemäht werden und es ist kein Arbeiter da. Und keiner macht die Arbeit. Und dann bleibt alles auf den Feldern zurück und verdorrt und geht kaputt. So sind für jedes Tun oder für jeden Auftrag in der Gemeinde auch, sind immer wir Menschen gebraucht. Gott gebraucht uns Menschen, so wie er auch den Jona gebraucht hat. Nun, wir haben jetzt ein wenig mal gesehen, wie Gott gnädig war und wie Gott dem Jona hinterhergegangen ist. Und ich fand das so interessant. Der Jona ist ja dann auf das Schiff gegangen in Jaffo und Auf einmal brach dieser schlimme, schlimme Sturm. So ein richtiger Hurrikan, könnte ich mir vorstellen, brach dann los. Und dann, ja, was war mit Jona? Er schlief unten im Bauch des Schiffes. Wir wissen das aus dem Neuen Testament. Der Jesus, der war ja auch einmal mit seinen Jüngern unterwegs und schlief ja auch, als dieser schlimme Sturm war. Und jedenfalls, diese Seeleute, das waren ja harte Burschen. Wenn die so von Israel, wenn man das überlegt, von Jaffo, quer durch das ganze Mittelmeer an Griechenland und Kreta und Italien vorbei bis Spanien fahren, das war so die damalige Welt. Also Amerika kannte man da ja noch nicht so, aber das waren richtig, richtig hart gesottene Seeleute. Die kannten sich aus mit Stürmen. Aber hier, dieser Sturm war so schlimm und sie schrien zu ihren, und das heißt in diesem Text, jeder betete seinen Gott an, den er kannte. Die kamen aus allen möglichen Ländern und jeder hatte so etwas noch nicht erlebt. Und dann haben sie sich umgeguckt und dann haben sie gemerkt, der Jona, wo ist der denn? Unser Fahrgast, wo ist der? Und dann ist der Kapitän wahrscheinlich, war es der Kapitän, runtergegangen in den Bauch des Schiffes. Da hatten sie sowieso die ganze Ladung schon rausgeholt und über Bord geschmissen, dass das Boot leichter wurde. Und da sahen sie in einer Ecke, da schlief der Jona. Ja, und dann haben sie ihn hervorgerufen und da haben sie ihn ausgefragt. Und da haben sie gesagt, was bist du eigentlich für einer? Wo kommst du her? Was ist das? Was hast du Unrecht getan, dass wir dieses Unglück jetzt erleiden müssen? Und da hat er ihnen erzählt, ja, ich bin ein Hebräer und ich glaube an den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und der hat auch das Meer gemacht und der macht auch den Sturm. Und ja, dann haben sie ja gelost und dann haben sie ihn über Bord geschmissen. Und danach, die See war wieder ruhig. Und Gott hat aber den Jona nicht aufgegeben. Wir könnten ja meinen, jetzt ist es vorbei. Der ist abgehauen, hat seinen Auftrag nicht erfüllt, Gott kann ihn nicht gebrauchen. Und nein, Gott hat einen Plan mit ihm. Und Gott ist so gnädig und so ist es auch bei uns. Auch wenn wir manchmal krumme Wege gehen oder wenn wir was falsch machen, so Gott geht uns nach. Zum Glück denke ich nicht, dass ich, wenn ich jetzt morgen Makrelen fischen fahre, dass ich da über Bord gehen muss oder so. Aber in meinem Herzen weiß ich ja ganz genau, wenn ich was nicht richtig gemacht habe. Und der Herr geht mir nach. Und so gibt er mir auch immer wieder Gnade, dass ich umkehren kann. Und jedenfalls hat Gott damals diesen Spezialfisch geschickt. Er hat ja alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um diesen Jona wieder zurechtzubringen. Ist ja sowieso interessant, dass Gott ja alles Mögliche gebraucht. Er gebraucht die Naturgewalten, diesen Sturm, der da plötzlich losgegangen ist, der die See aufgewühlt hat. Dann gebraucht er diesen Spezialfisch. Ich habe gestern schon zu Waldemar gesagt, das ist bestimmt so eine mega Riesenmakrele gewesen oder so. Jedenfalls hat er das gebraucht, hat diesen Fisch gemacht, hat diesen Fisch dahin geschickt. Und dann hinterher, wenn wir die Geschichte weiterlesen in den Kapitel 4, ja, dann schickt er sogar diesen Rizinusstrauch und macht, dass dieser Strauch so ganz schnell so ein Wunderstrauch, der ist so ganz schnell gewachsen. Und Gott gebraucht sogar einen kleinen Wurm, um diesen Strauch wieder kaputt zu machen. Und das ist so wunderbar. Und Gott gebraucht auch in unserem Leben viele Dinge, um uns zurechtzubringen. Und er geht uns nach und er ist uns gnädig. Jedenfalls können wir an dieser Geschichte lernen, wie Gott gnädig und barmherzig ist. Und das ist nämlich dein Wesen. Das Wesen Gottes ist Gottes Gnade, dass er uns lieb hat. Und er will mit uns auch eine Geschichte, eine Geschichte haben. Eine Geschichte so, wie er die mit Jona gehabt hat. Und er möchte, dass wir auch so in seiner Nachfolge sind. Und das wünsche ich uns. dass Gott uns segnet. Und ja, wer mag, ich lade gerne dazu ein, dass er ja vielleicht heute Nachmittag mal sich die Zeit nimmt, die 4 Kapitel durchliest und sich zeigen lässt von Gott, so was sein Weg ist und wo wir krumme Wege gehen. Ich bin jedenfalls Gott dankbar, dass er in meinem Leben mir immer wieder gezeigt hat, da, wo ich auf krummen Faden gegangen bin, dass ich wieder zurechtgekommen bin. Und so möchte ich diese Predigt nun schließen. Amen. Wir wollen zusammen beten und ich bitte, dass wir uns dazu erheben und möchte eine Gebetsgemeinschaft haben und möchte bitten, dass 2 oder 3 Geschwister vielleicht mit uns beten. Ich schließe danach ab.